Vorneweg eine kleine Anmerkung, bei der nachfolgenden Aufnahme handelt es sich ursprünglich um eine Probeepisode, die wir vor der Veröffentlichung der ersten Folge aufgezeichnet haben. Es kann also durchaus sein, dass wir etwas von unserem sonst üblichen Schema abweichen. Entschuldigt bitte auch die dementsprechende schlechtere Qualität. Dies gesagt, viel Spaß mit unserem Format leicht verdaulich, bei dem wir uns mit erzählenden Texten beschäftigen.
Hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad.
Und heute machen wir ein Märchen von Josef von Eichendorff. Es heißt Die Zauberei im Herbste. Und Konrad, was willst du mal sagen, worum geht's denn? Oder was ist das, der Text überhaupt?
Ja, du hast ja gerade schon gemeint, dass der, was bei dem Text um ein Märchen handelt. Genauer gesagt um eine Märchennovelle. Und auf diesen Text bin ich gekommen. Hab mal wieder ich rausgesucht, natürlich.
Also ich habe ihn gebeten, Konrad, dass, also irgendein Text mit Weltflucht, und das ist ja ein Text von der Romantik, von der literarischen Romantik, und warum wollte ich unbedingt einen Weltflucht-Text haben? Ich glaube,
ich war auch gespannt, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich das alles gefragt.
Jetzt habe ich extra aufgehoben. Also ich meine, du weißt ja, das ist eine ganz spezielle Situation, in der wir jetzt uns befinden mit alles, was so passiert.
Wir haben den 6.6.2021.
So nebenbei, es ist schon ein Jahr hin, und ich denke mir so, naja, die ganzen Leute, die damals in der Romantik oder auch in der Industrialisierung, gab es immer wieder dieses Weltfluchtthema, und ich wollte einfach mal wissen, ob das funktioniert, so ein Text, weil ich war in der Schule, haben wir so Weltflucht, oder haben wir romantische Texte gelesen oder realistische Texte, also Naturalismus oder Realismus, die wollten ja auch diese Weltflucht erreichen, und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ja, so ein Text, come on, wie kann der mich irgendwie in eine andere irgendwie in eine andere Welt versetzen? Aber vielleicht hatte ich einfach auch nicht keinen Grund dazu. Nee, keinen Grund dazu, mich in eine andere Welt zu versetzen. Aber jetzt ist es so eine ganz komische Situation.
Das wäre sehr spannend, ob jetzt auch wieder solche Texte entstehen, ne? Wahrscheinlich ja schon, schätze ich jetzt mal. Mir fällt aber spontan jetzt kein großes, bekanntes Beispiel ein.
Also, ich meine, zu der Pandemie oder so, weiß ich jetzt nicht, ob da Weltfluchttexte sind, aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wenn wir Netflix anschauen, dass es schon eine Art Weltflucht ist, oder?
ohne diese Firma mit N, die Videostreaming anbietet,
würde ja, ist die natürlich keine Werbung hier.
Pandemie nicht so aussehen, wie sie jetzt aussehen würde.
Ja, also deswegen, ich wollte einfach mal sehen, ob das so der Fall ist. Mhm. Und ja, ich glaube, ja, auf jeden Fall.
Und da ist mir natürlich gleich mein Lieblingsromantik-Autor eingefallen, und zwar Josef von Eichendorff. Der mir hat schon dessene Texte wie Aus dem Leben eines Taugenichts oder diversen Gedichten besonders positiv aufgefallen ist. Und ich finde, es ist ein sehr spannender Stil, wie er immer schreibt und was seine Themen
sind. Sehr anstrengend fand ich es zu lesen. Also muss man wirklich aufpassen.
Alt vielleicht auch, ja.
Ja, durchaus, aber ich, keine Ahnung, ich habe auch Texte gelesen, die alt sind, aber nicht so.
Ja.
nicht unbedingt schwierig, also auch schwierig, klar, aber eine spezielle Art von Schreibstil, sage ich mal.
Ich muss gestehen, dass ich auch wenn ich an relativ, also jetzt in ganz großen Anführungszeichen, relativ großer Eichendorff-Fan bin, eigentlich gar nicht so viel über sein Leben weiß. Also ich weiß wirklich nur so ein paar Grundzüge, vielleicht.
Ja, also kurz so zu seiner Biografie. Josef von Eichendorff ist 1788 geboren. Also, ich meine, vielleicht weißt du, ein Jahr später, 1789,
Nein, war die französische. Da war was.
Da war was. Und ich meine.
Bewegte Zeiten.
Bewegte Zeiten auf jeden Fall. Und das hat er natürlich noch nicht mitgemacht, da wäre er ja gerade ein Jahr alt gewesen. Aber er war dann auf dem Gymnasium, also so wie ich das gelesen habe, war er schon in einem recht reichen Umfeld. Ich meine, ich glaube, wir kennen keinen armen Dichter zu der Zeit. Da
Ja.
hatten die kein, hatten die keine Zeit dafür.
Ich würde mal raten, von Eichendorff, würde ich mal raten, er war adelig.
Würde ich auch mal schätzen. Und auf dem Gymnasium hat er halt sein Studium gemacht. Ich glaube, das war
Jura,
ja.
das weiß ich.
Es war Jura, das
Gefühlt
hat jeder.
jeder Dichter immer hat
Also
Jura studiert.
Goethe hat Jura gemacht. Gut, Büchner,
Kafka.
Kafka, stimmt. Aber Büchner war Doktor, glaube ich, oder Biologe oder sowas. Oder ist auch egal.
Oder sowas.
Auf jeden Fall, er war dann schon recht früh, sage ich mal, 1807 hat er angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, mit Lyrik und so weiter. Er ist dann auch rumgereist, überall. Zum Beispiel hat er 1811 Friedrich Schlegel oder seine Familie, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es war auch ein
Schon mal gehört, den
Literat.
Namen auf jeden
Ja, kennt man auf jeden Fall vom Namen irgendwoher.
Fall.
Und genau, was ich auch ganz interessant fand, war Teil der Befreiungsarmee. Und ich weiß nicht, wie viel du vom frühen 19. Jahrhundert kennst, aber da war so ein ganz kleiner Mann in Frankreich und der hat ganz Europa erobert. Und dagegen hat er auch gekämpft. Also
Grob
für
zur
die.
Einordnung, 1806, oder? Bin ich richtig? Hat das so
Fast.
angefangen, circa? In
Ja,
Deutschland zumindest?
es hat ganz viel angefangen, aber worauf ich hinaus will, ist, dass
Okay.
er 1813 zum Beispiel war er Soldat in, ich weiß nicht genau, wo er da jetzt war, aber der hat sich da halt ist eingezogen worden und hat gekämpft. Und war dann auch in Frankreich 1815, wo Napoleon bei Waterloo geschlagen wurde.
Okay.
Das heißt, da war er schon ziemlich nah am krassesten Zeitgeschehen der Zeit.
Etwas erlebt.
Hat das auf jeden Fall was erlebt. Also das fand ich schon interessant, dass er auf jeden Fall, ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob er jetzt bei Waterloo mitgekämpft hat, aber er war auf jeden Fall bei der Befreiungsarmee oder bei der also Befreiungsarmee. Es war so, dass die deutschen Länder haben sich von Napoleon befreit und dann sind sie nach Waterloo gegangen. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich mache das mal kurz. Da
Freut mich,
haben
das
sie
zu hören. Ich weiß nicht.
gekämpft. Und da waren halt ganz, ganz viele Armeen natürlich da und eine davon hat gegen Napoleon bei Waterloo gekämpft und er war auf jeden Fall in der gleichen Region. So muss man auf
Hat
jeden Fall
wahrscheinlich
sagen.
sich sein Haus zurückgezogen gehabt und hat ein Buch geschrieben, hat es überhaupt gar nicht mitbekommen. Und wir so, boah, der war da voll
Auf jeden Fall, das geht halt dann so ein bisschen weiter. Ich habe jetzt nicht wirklich, das ist das Interessanteste, was ich gefunden habe. Er ist halt immer wieder rumgereist, nach Berlin, dann wieder nicht mehr nach Berlin. Genau. Das Einzige, was ich dann noch gelesen habe, war 1848. Sagt dir die Zahl was? Zufällig?
Ja.
Was denn?
Revolution.
Richtig, die Deutsche Revolution 1848. Und da war er zu dieser Zeit in Berlin, und dann ist er davon geflohen. Und ist er ein paar Jahre wieder später wieder nach Berlin gezogen und ist dann schließlich 1857 gestorben. Genau, also er wurde dann auch Regierungsrat und hat sich dann in der Regierung immer
Hat er
wieder,
den Goethe gemacht?
hat er den Goethe gemacht. Ja, hat er den Goethe gemacht, ja, könnte man so sagen. Ja, so in der Art war ungefähr sein Lebensweg. Auf jeden Fall. Die 19. Jahrhundert war auf jeden Fall etwas eine spannende Zeit. Also ich finde, es ist echt ein spannendes Jahrhundert. Und da
Ja,
hat er
schon
gelebt.
durchaus.
Mittendrin, kann man so sagen.
Ja, und er hatte auch ziemlich viele Schriften, also vor allem Gedichte, was ich jetzt gesehen habe, aber auch viele Prosatexte verfasst.
Das ist
Und
einer davon.
den Prosatext, den wir jetzt besprechen, ist tatsächlich der allererste, den er geschrieben hat, also der dann auch veröffentlicht wurde. Der allererste
Der ist ja,
Prosatext.
wann ist er nochmal geschrieben worden, der Text?
1808.
Mhm,
Was er gerade
okay.
von Napoleon ein bisschen erzählt, genau da.
Genau, also
Und
ja, nochmal zu diesem Weltfluchtthema. Ich meine, ist ja klar, dass man vielleicht in der Industrialisierung eine Weltflucht haben will, weil es ist ja alles so Triste und öde und man hat so lange Stunden zu arbeiten, es ist alles schrecklich. Und warum man vielleicht hier eine Weltflucht braucht, das könnte ich mir jetzt einfach mal so belegen, oder so denken, vielleicht eher. Naja, Napoleon, Deutschland, Frankreich, ein bisschen so Erzfeinde. Man ist da gerade im Krieg mit denen. Napoleon gewinnt die ganze Zeit.
Wollte man vielleicht nicht machen. Ja.
Wollte man vielleicht über was anderes lesen. Deswegen, genau.
Ist auch spannend, dass er sich gar nicht getraut hat, diesen ersten Text. Soweit ich weiß, wurde der damals auch noch gar nicht veröffentlicht, sondern erst 1906 von einem gewissen Wilhelm Kosch in Köln. Also interessant, aber
Oder
Ursprung
Wilhelm
verfehlt.
Kölsch?
Halt er die
Nein,
Ursprüche für. Ist er
nein, nein, das
richtig?
war ein Witz. Kölsch ist doch ein Bier.
Wow. Okay. Auf jeden Fall, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie versucht, die man vielleicht kennen sollte.
Nee, nee.
Auf jeden Fall hat er sich nicht getraut, seinen eigenen Namen zu verwenden, sondern hat das Pseudonym Florenz verwendet.
Okay.
Und warum auch immer. Und du hast ja auch schon vorhin angedeutet, dass er 1807 zu seiner ersten Reisen nach seinem Studium angetreten ist. Das war eine Reise, wo er über Straßburg nach Paris und dann nach Wien und Mitteleuropa umhergereist ist. Und ich vermute, dass es war eine Bildungsreise. Ich vermute, dass viele Ideen, die er auf diese Reise gesammelt hat, dann später in diesen Text eingeflossen sein können.
Auch wieder so einen kleinen Goethe gemacht.
Ja,
Mit den römischen Elegien oder wie die heißen.
ja, ja.
Gott, fand ich jetzt nicht so schöne Gedichte, aber vielleicht ist es auch einfach nur die Schule, die hier aus mir spricht.
Wahrscheinlich ist er dann auch später, also weil Taugenichts spielt ja auch zum Teil in Italien, ist er dann wahrscheinlich auch wie Goethe nach Italien gereist.
Wäre jetzt interessant irgendwie, ob er auch, wie er zu Goethe gestanden
Es
hätte.
wär interessant, ob er ihn getroffen hat, weil der hat das zu seinen
Stimmt.
Zeiten gelebt und sogar veröffentlicht. Also.
Stimmt. 1830, glaube ich, ist Goethe gestorben.
Ja, um den
Oder
Dreh rum.
31, um den Dreh rum. Und dann müsste er ja eigentlich, da war er 50 und hat schon ein bisschen was veröffentlicht. Das wäre schon interessant.
Goethe hat aber auch gegen Ende hin so ein bisschen Richtung Romantik was gemacht, oder? Nicht, dass die sich jetzt so der eine war so der voll der Hip-Hopper und der andere voll der Mettler, weißt du, wie ich meine? Das ist so gar nicht
Geiler
miteinander in Greifen.
Vergleich, aber das ist interessant, ja. Also mir fallen jetzt keine romantischen Gedichte von Goethe an oder generell romantische Sachen von Goethe. Er hat ja, das nennt man ja dann die Weimarer Klassik und ich meine, da kann ich jetzt auch voll falsch liegen, aber ich glaube, da ist er nie wirklich rausgekommen daraus.
Ja.
Mit Faust 2
Ja,
hat
das
er
spielt
dann
ja auch.
später gemacht.
Das hat er ziemlich zu seinem Ende hingeschrieben und da spielt ja auch noch ziemlich viel mit so griechischen Göttern und so, soweit ich das in Erinnerung habe, bin ich richtig?
Also die griechischen Götter, meinst du zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das. Ich glaube, wir machen einfach mit dem Text weiter, oder?
Sehr gut. Reden wir mal von wo wir eine Ahnung haben, das müsste tun.
Genau.
Den
Also.
Text kann man.
Ja, genau.
Willst du anfangen, das soll ich?
Mach du.
Der Text handelt von dem Ritter Ubaldo, beziehungsweise von dem, was Ritter Ubaldo erlebt, nachdem er sich bei einer Jagd verirrt hat. Und zwar es war eine Jagd mit einem. Philipp, übernimm
Also, es geht um den Ritter
Perfekt.
Waldo, wo er sich verirrt. Okay, und jetzt weiß ich auch nicht weiter. Nein, Spaß.
Er trifft einen recht komischen Mann, sagen wir mal so. Er hat
Genau,
seltsame Klamotten an, da wusste ich jetzt gar nicht, wie ich überleiten soll.
ja, auf jeden Fall, Er trifft einen Einsiedler. Und das
Genau,
ist im
perfekt.
Text, wie der heißt. Und weil wir nicht immer Einsiedler sagen wollen, sagen wir jetzt einfach schon mal, der heißt Raimund, der Einsiedler.
Der Raimund.
Der Raimund, gell? Und
Gell.
schon ein bisschen so ein Name, oder? Auf jeden
Ja,
Fall.
aber auch Ubaldo. Also.
Also, da komme ich später nochmal drauf zurück. Also, das ist ja ganz klar. Ich meine, ich weiß nicht, wie du dir Mittelalter so vorstellst, aber das ist schon ziemlich
Stimmt.
Mittelalter, oder?
Auf jeden Fall.
Richtig krass.
Das, da musste
Komme
ich
ich später
auch.
darauf zurück.
Kommen wir später darauf zurück?
Genau, also was ist das mit dem.
Als du gerade eben mit Napoleon und vielleicht ein bisschen Weltflucht erzählt hast, du, musste ich halt sofort dran denken, dass man sich da vielleicht in die Vergangenheit, wo alles noch in Ordnung war, zurückflüchtet und dann so das
Das ist ja auch ganz.
stereotypische Mittelalter mit Rittern
Auf jeden
und.
Fall. Das ist ganz großes Thema in der Romantik. Also wenn man zum Beispiel die ganzen Burgen oder auch, ich meine, du weißt, es gibt nicht ein Schloss, aber es gibt eine alte Hofhaltung in der Stadt und dann, also nicht in dem Text, es gibt, und die war richtig bunt. Und das hat man rausgefunden, weil man da hat man halt vom Sandstein hat man da Pigmente gefunden und die wurden dann bunt. Und die hat man, das wusste man gar nicht. Und es ist im Mittelalter, es war wirklich so 13. Jahrhundert. Also es ist sau krass, dass man, oder auch die Dome, ich weiß nicht, was halt die Mehrzahl von Dom ist, Kathedralen waren innen drin richtig krass geschmückt. Also
Okay.
echt sau krass, wie viel Buntes ist. Und in dieser Zeit, so 18., also 19. Jahrhundert, hat man das alles abgewaschen. Oder keine Ahnung, was man damit gemacht hat. Auf jeden Fall dachte man, ach, das kann gar nicht sein, dass das so schön war und so bunt. Und dann waren das einfach nur Bahnhofsheile, könnte man schon fast sagen. Solche Kathedralen.
Hat sogar Boden geschliffen, ne? Also
Das kenne ich
Burgen,
gar nicht. Kann ich mir gut vorstellen.
die eigentlich noch ziemlich intakt waren, die einigermaßen noch, wo man noch drin wohnen konnte oder was auch immer man in der Burg machen will, wo man dann, weil man diese romantische Vorstellung von Ruinen hatte, die aus alter Zeit stammen, die man dann absichtlich kaputt gemacht hat und so das Wort Schleifen beschreibt das, finde ich ganz gut.
Ja, und also was ich immer wieder in diesem Text rauslese, ist dieses irgendwie so auf Teufel komm raus, richtig schön mittelalterlich sein. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man hat
Okay.
einen Ritter,
Aha.
schon mal, also mittelalterlicher geht es ja irgendwie nicht mehr, und dann wohnt er nochmal auf einem Schloss. Und diese zwei Sachen passen nicht ganz so zusammen. Vor allem, und das kommt dann später im Text, wissen wir, dass es ungefähr um die Kreuzzüge spielt.
Ja,
Okay?
genau.
Und das passt dann garantiert nicht mehr zusammen. Also so zur geschichtlichen Einordnung. Ritter waren so ungefähr so vom bis spätestens 1500. Also da war das Rittertum praktisch nicht mehr vorhanden. Und die ersten Schlösser kamen erst mit der Renaissance auf. Also so ungefähr 1400. Und da gibt es wohl eine Überschneidung, wo ich sagen könnte, okay, es kann noch einen Ritter gegeben haben, der auf dem Schloss gewohnt hat. Okay. Das aber das einzige Problem ist, dass der letzte Kreuzzug 1270 war.
Aha.
Und das gibt es nicht mehr so wirklich. Also so die typischen Kreuzzüge, so wie man sich denkt, das passt alles nicht so ganz zusammen. Also ich will nicht sagen, dass es komplett falsch ist. Es kann schon sein, aber was für mich da eher dabei rauskommt, ist, dass er sich einfach was ausgedacht hat, dass es passt. Und
Ja,
sagt,
oder dass er
naja,
sich das so erträumt hat, dass es vielleicht so ist, ne?
genau. Also nicht, vielleicht nicht erträumt, aber er sagt, naja gut, ich brauche ein Schloss, ich brauche einen Ritter und ich brauche einen Kreuzzug. Ah, das wird schon irgendwie passen. Und nicht so wirklich so auf die geschichtlichen Rahmenbedingungen geschaut hat. Also, wie gesagt, historisch, es ist kein historischer Text, auf keinen Fall. Es ist auf jeden Fall ein ausgedachter Text. Und auf jeden Fall auch etwas, ich meine, wir denken auch jetzt so, oh, Ritter, das sind ja 500 Jahre her und oh, das ist ja richtig alt und so, aber die haben ja schon irgendwie davon geträumt, sage ich
Ja,
mal.
ja.
Das heißt, irgendwie krass, und das ist ja noch nicht so lang her. Ich meine, wenn das
Ja,
1800
das stimmt.
geschrieben hat, das sind 300 Jahre, finde ich auch irgendwie interessant. Aber gut, jetzt endlich zum Text, würde ich mal sagen.
Und dieser rätselhafte, komische Mann, der ihm auch gar nicht seinen Namen nennen will oder irgendwas über seine Geschichte erzählen will, lädt ihn dann in seine Höhle ein. Das ist eine geräumige Höhle unter einem hohlen Fels. Und da ist schon die erste Sache, die mir aufgefallen ist. In dieser großen Höhle steht ein hölzernes Kruzifix.
Ja.
Als ich das gelesen habe, ist erstmal schon so, okay, was macht das jetzt hier? Ist mir schon mal gleich aufgefallen. Und als sie sich dann hier in der Höhle niederlassen, sie essen dann zusammen. Ubaldo bleibt über Nacht, erzählt Ubaldo von seinen Heldentaten und der Fremde schweigt aber und will nie so richtig etwas von sich erzählen.
Ja, und
Und
also weil er ihm wird ja Brot und Wein gebracht und
Oh, das
Kruzifix, wie
ist mir
du
gar nicht
sagst,
aufgefallen. Brot und Wein ist ja auch wieder richtig.
nobel schon fast, oder?
Nein,
Beziehungsweise,
christlich,
ach
Brot
so,
und Wein ist Abendmahl.
stimmt,
Das kommt,
stimmt.
also jetzt, dass du es gesagt hast, erst ist mir das aufgefallen.
Okay, ja, das ist, ja, klar. Aber was mir erstmal hier aufgefallen ist, dass das schon ziemlich zivilisiert ist. Für einen Einsiedler, der ein Kruzifix, das muss auch irgendwo hergestellt worden sein. Dann Wein kann dann man nicht selbst machen. Da braucht man Weinberg, da braucht man Fermentation und so weiter.
Stimmt.
Und Brot braucht man auch. Ich meine, man kann nicht einfach Weizen vom Feld ernten. Auf einmal ist es Brot. So funktioniert
In
Weizen
Minecraft
nicht.
geht das aber.
Hat er noch nicht gewusst. Hat er keinen PC gehabt.
Er war einfach Vordenker.
So, das hat, und dann, das passt ja dann auch irgendwie nicht zusammen, so für einen Einsiedler. Und dann sagt er ja auch noch, dass er Kleidungen hat, die nicht wirklich zu einem Einsiedler passen.
Ein Wams. Ein
Ein
prächtig
Wams.
geschmückten Wams.
Auch interessant, so.
Wie man.
Was trägt. Ach, schön Wams hast du da an. Ach, danke, den habe ich heute bei C&A gekauft. Ja. Auf jeden
Sehr
Fall.
geil.
Der, genau, und wie gesagt, der Einsiedler will nicht so wirklich Auskunft geben. Und dann sagt sich Ubaldo, ja gut, dann lass es halt und legt sich dann schlafen. Aber so ganz gut schlafen kann der Ubaldo nicht und dann wacht er wieder auf. Und
Er wird
er
geweckt.
hört, er wird geweckt und er hört nämlich eine Stimme von draußen. Und diese Stimme ist der Einsiedler. Der singt irgendein Lied, Konrad.
Ja.
Fragt ihr dann überhaupt so? Ganz verstanden habe ich das nicht. Da sagt er irgendwie so ganz, ganz viele Wörter nacheinander.
Das muss man erstmal vielleicht anmerken. Wir haben hier in diesem Prosatext ein Gedicht bzw.
Ein
wortwörtlich ein
Lied.
Lied
Ja.
in Versform aufgeschrieben, was eigentlich schon formell ziemlich besonders ist.
Ja, stimmt, das ist mir so gar nicht aufgefallen, aber ich finde, das ist auch, ich weiß nicht, ob das so eine revolutionäre Idee ist, aber auf jeden Fall ist es
Glaube ich jetzt nicht
etwas,
unbedingt.
ja,
Also,
nicht unbedingt, ich
wenn
meine.
ich mir jetzt so Faust anschaue, da ist ja die ganze Zeit irgendwas in Versform und okay, gut, das ist
Ja,
nur in Versform. Ja.
aber es ist ja so, dass es ja immer wieder wechselt und so.
Ja.
Aber ist es eine Aufbrechen von.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen hat er sich nicht getraut, es zu veröffentlichen und hat es pseudonym verwendet. Genau deswegen.
Aber apropos Goethe, sagt er doch auch irgendwo, hier, ich stehe irgendwo und bin ein Tor. Und da steht ja auch Toren so im Text drin. Deswegen, ah, ich habe Goethe gelesen. Ich weiß, was Tor bedeutet, nämlich Idiot.
Irgendwie haben wir es halt mit Goethe, oder? Wir kommen die ganze Zeit auf den Typen zurück.
Ja, ich meine, wie denn sonst? Er war einfach ein Genie. Weiter geht's.
Wir sollten erstmal noch erklären, worum es in diesem Lied geht. Und
Genau.
zwar auch interessant, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Singt er davon, oder singt er darüber, dass Lieder ihn verzaubert haben und Gott ihn retten soll? Hast du das auch so verstanden, oder?
Genau, also das mit dem Gott auf jeden Fall, mit dem Lieder, das sehe ich jetzt auch auf jeden Fall. Und das ist auch das erste Mal, wo mir dann auch klar wurde, dass es hier wirklich um ein bisschen was Frommeres geht. Und ob das dann, ich meine, das kam mir dann schon so vor und dann denke ich, okay, irgendwas muss er ja gemacht haben, dass er die ganze Zeit Gott ja anbittet für Hilfe.
Stimmt, ja.
Und Ob das jetzt so ist und so, ich glaube, da kommen wir dann später noch dazu, aber ich glaube, das sollten wir mal im Kopf behalten,
Auf jeden
ob er
Fall.
denn überhaupt Treue braucht, weil ich weiß nicht so ganz.
Auf jeden Fall, wenn er dann dieses Lied fertig gesungen hat, dann setzt er sich hin und fängt an, leise zu beten. Und Ubaldo beschreibt, dass sich dieses Beten für ihn mehr wie Zauberformeln anhört, die er da vor sich hin verwirrt, vor sich hin klagt. Und er schläft dann auch wieder ein, aber es ist alles ein bisschen seltsam, sagen wir es mal so.
Und ich glaube, hier zu dem Zeitpunkt kann man noch sagen, dass man noch nicht weiß, ob das jetzt alles normal abläuft oder ob da jetzt noch ein bisschen so Magie dabei ist.
Ja, das stimmt.
Weil es sind ja nur wie Zauberformeln. Deswegen.
Was man auf jeden Fall bis hierhin festhalten muss, dass der Raimund ein bisschen verrückt ist.
Auf jeden Fall kommt das
Sagen
so rüber. Also
wir mal,
auf jeden
einer der Klatsche ab. Oder nicht normal, nicht ganz normal ist.
Ja.
Gut, was will man von wem erwarten, der in der Höhle wohnt, so, ich weiß
Ja.
nicht.
Er hat einen Kruzifix, deswegen, keine Ahnung. Vielleicht ist er doch normal. Wenigstens gottesfürchtig.
Gut, und was dann im Anschluss auffällt, er zeigt dann Ubaldo den Weg zurück zu seiner Burg.
Was mir auch hier einfällt, der sagt ja hier die ersten Morgenstrahlen durch die Wipfel. Also erstens, das ist ein schönes, also ich meine, ich finde, es gibt immer wieder sehr schöne Bilder, die Eichendorff hier sagt. Und ich meine, wenn man sich das kann man, ich finde, das kann man sich richtig gut vorstellen. Morgenstrahlen durch die Wipfel, oder?
Ja,
Aber,
so. Man kommt gerade so aus dem Zelt
ja,
raus,
genau. Oder aus der Höhle, ist das
ne?
gleich.
Gerade vom Beten aus der Höhle.
Ja, aber was es auch zeigt, dass sie irgendwie ganz früh aufstehen.
Ja,
Ich weiß
natürlich.
nicht.
Tatsache. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist. Ich meine, damals ist es ja so, dass man früh aufsteht, weil man muss ja den Tag über was schaffen. Deswegen steht man halt bei den ersten Morgenstrahlen auf. Aber keine Ahnung, irgendwie fand ich es das interessant, dass sie ganz früh aufstehen.
Ja, kommt
Ja.
drauf an, wenn es jetzt im Winter
Vielleicht haben sie nicht
spielt,
so ein bequemes Bett.
wir haben keinen Anhaltspunkt darauf, ob das im Winter spielt oder nicht, aber
Doch, es ist
wenn
doch
es.
im Anhaltspunkt, es ist doch im Herbst.
Ah, okay, gut.
Schätze ich mal. Was auch ganz komisch. Also, gut, das komme ich später dazu. Sorry.
Auf jeden Fall, was noch auffällt an dieser Stelle ist, Raimund, ich habe den Namen kurz vergessen, Raimund folgt dann oder. Er zeigt ihm ja den Weg, deswegen läuft er mit ihm ein Stück, logischerweise. Und sie klettern auf einen Hügel oder auf einen Berg, genau, auf den Gipfel des letzten Berges hinauf. Und unter ihnen liegt dann die Welt, dann wieder so ein schönes Bild. Und
Im
Raimund sagt
schönsten
dann
Morgenglanze.
im schönsten Morgen, und Raimund sagt dann den Satz, der mir auch sehr aufgefallen ist: Ach, wie schön ist die Welt. Das ruft er bestürzt aus und bedeckt sein Gesicht mit den Händen. Und dann eilt er schnell zurück.
Da
Also.
stellt sich mir die Frage, warum? Warum sagt er, ach, die Welt ist schön? Und dann ist er bestürzt? Ist er irgendwie, hat er Angst oder genau? Ist er traurig? Aber warum ist er traurig? Weil er die Welt nicht sehen kann?
Vielleicht, weil er es nicht sehen will.
Ja, aber warum will er es nicht sehen?
Also. Mein erster Gedanke, als ich das so gehört habe, war, dass er irgendwas, ja, irgendwie mit sich nicht im Reinen ist und
Hm.
erstmal Zeit für sich braucht oder sowas in die Richtung.
Das kann ich mir gut vorstellen. Dass er so sagt, ja, ich habe das irgendwie nicht verdient oder so.
Das ist sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe das nicht verdient. Das gefällt mir richtig.
Ich glaube, das passt dann auch später, wenn man sagt, ja, ich habe irgendwas Schlimmes getan und die Welt ist so schön und eigentlich habe ich das nie verdient. Beziehungsweise, das ist das eine, oder ich habe so viel von meinem Leben
Stimmt,
vergeudet.
stimmt.
Und ich habe so viel von der schönen Welt nicht gesehen. Lieber sehe ich gar nichts mehr, als dass ich mich der Realität sehe, Ja, oder in Gegenständen ist wirklich nicht gesehen zu haben.
Es gibt ja auch dieses Phänomen, das schweift mir jetzt ein bisschen ab, aber ich finde das jetzt an der Stelle eigentlich durchaus erwähnenswert in dem
Ja.
Zusammenhang, dass die meisten Selbstmorde nicht, die man vermuten könnte, im Winter passieren, sondern im Frühling. Und zwar, weil die Leute rausgehen und sehen, oder im Winter sitzen alle daheim, im Frühling gehen die Leute nach draußen, haben Spaß. Und die Leute, die nach draußen gehen oder das irgendwie mitbekommen und aber trotzdem meistens drin sitzen oder keinen Spaß haben, sehen dann, dass die anderen Leute Spaß haben, was sie im Winter nicht sehen, und werden dadurch viel trauriger. Ist das rübergekommen?
Ja,
Einigermaßen,
auf
was
jeden
ich jetzt
Fall.
meinte. Okay.
Aber ich finde, das passt ja auch dann auch sehr gut zu dem. Dann, ich meine, er nimmt sich jetzt nicht das Leben, aber auf jeden Fall eine Analogie kann man da schon irgendwo ziehen.
Dass dadurch, wenn einem bewusst ist, dass es noch Schönes gibt, sein eigenes Leben einem dann schlecht erscheint, wenn man sich nicht bewusst gibt, dass es noch eine schöne Seite gibt, das eigene, vielleicht schlechte Leben gar nicht mal so schlecht erscheint, weil man es nicht mit irgendwas Schönem vergleichen kann. So in die Richtung.
Ja. Beziehungsweise, man, du sagst ja, dann hat er ja, seine innere Welt ist so ganz schlecht und außen ist es so schön und deswegen hat man da, keine Ahnung, sagen, ein Spannungsfeld. Und einen Satz später kommt ja Einöde.
Okay.
Und man hat ja auf der einen Seite, sagst du, wie Frühling und es ist so schön und das sind die praktisch die schönsten Morgenglanze des Land, das da strahlt.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat man sein Innerliches. Das ist die Einöde. Könnte man vielleicht so ein bisschen sehen. Aber was ich
Das
auch
witzig, das
komisch
witzig.
finde, deswegen, ich habe mir dann auch dieses Wort gemerkt. Warum benutzt Eichendorff hier Einöde? Weil es ist ja so, ein Einsiedler, warum ist man Einsiedler? Weil man sich von der Welt zurückziehen will, weil man keine Lust mehr auf diese ganzen Zeug hat und solche Sachen oder solche Leute werden ja in der Romantik schon irgendwie idealisiert
Auf
dargestellt.
jeden Fall.
Und vor allem auch die Natur wird ja auch idealisiert.
Es ist ja
Warum
auch,
wird die
stimmt, da
Wildnis?
sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Das ist eigentlich, du hast ja vorhin, doch, du hast es vorhin beschrieben. Hier die Morgenstrahlen blitzen durch die Wipfel, die Gipfel des letzten Berges,
Richtig
die grünste
romantisch.
Pflanze und dann die Einöde. Also, das ist gut, das ist gut.
Und da habe ich mich gefragt, ich meine, klar, er hat, wie du gerade gesagt hast, er hat davor die Natur richtig schön beschrieben, aber er sagt jetzt Einöde, aber das passt ja irgendwie nicht dazu, oder? So, erstens will man ja als Romantiker die Natur schön reden, dann passt ja Einöde nicht dazu. Und ja, irgendwie kam ich jetzt, ich meine, ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass, weil es geht ja dann rum, dann, dass, wer ist der Typ nochmal, Ubaldo, dann zurück zum Schloss geht
Ja.
und dann wieder zurückgeht zu Raimund.
Was jetzt da auch wieder spannend ist,
Und
wenn er zurückkommt.
ganz kurz, und ich meine, Ubaldo ist dann schön daheim in seinem schönen Schloss und er
Okay.
hat alles Gute. Und dann geht er zurück in was Schlechtem. So absichtlich irgendwie oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder zurück zu der Einöde.
Ja.
Stark der Wille ist, nochmal diesen Einsiedler zu sehen. Warum auch immer. Vielleicht ist es ja ein Grund zu sagen, ja, ist so schön die Einsiedlerei, da gehe ich sogar aus dem Schloss in die Einöde. Keine Ahnung, kann man ja so auslesen.
Ich glaube, da gibt der Text eine gute Antwort drauf. Du hast den nächsten Satz schon angesprochen. Der beginnt mit: Die Neugierde trieb ihn in dessen Gewalt. Also ich denke, dadurch, dass Raimund ihm einfach nichts über ihn selber erzählt hat, hat ihn das einfach zu einer spannenden Person gemacht. Vielleicht auch dieses Lied in der Nacht, vielleicht hat ihn das fasziniert. Und
Also ein bisschen Mysterie.
ja, das ist voll mystisch, der ganze Text. Absolut, mit der ganzen Zauberei und so.
Schon.
Was mir da jetzt aber aufgefallen ist, wegen der These von vorhin, mit, dass er vielleicht ein bisschen eine depressive Phase hat oder sowas, der Raimund, als Ubaldo zurückkommt, ist Raimund weniger finster und empfängt ihn weniger verschlossen, was durchaus spannend ist. Also,
Jetzt ist die
Warum?
Frage natürlich irgendwo auch, warum?
Ja.
Und das Einzige, was ich mir denken kann, naja, ich meine, wenn man jemanden zum ersten Mal kennenlernt, ist man auch ein bisschen so vorsichtiger. Und wenn man ihn dann immer wieder, und Ubaldo kommt ja immer wieder,
Ja.
so rein und her, dass man dann auch aufgeschlossener wird.
Vielleicht auch diese.
Hat jetzt der Text gar keinen richtigen Anhaltspunkt gegeben, aber ich schätze einfach mal, dass es einfach so ist, dass wenn man jemanden kennt, dass man es halt einfach.
Vielleicht auch dieser Aspekt, dass sie haben sich ja nicht richtig voneinander verabschiedet. Und Ubaldo hat zumindest, soweit wir wissen, auch nicht gesagt, dass er wiederkommen wird. Und
Ja.
dann unerwartet jemanden, wie du gerade gemeint hast, Bekannten oder einigermaßen Bekannten wiederzutreffen, vielleicht hat ihn das einfach gefreut.
Vor allem, wenn man die ganze Zeit irgendwie alleine ist. Ich glaube, das können wir wieder sehr schön, kennen wir sehr gut jetzt mittlerweile, dass wir
Stimmt.
ziemlich froh sind,
Du wolltest es
jemanden
ja auch ein
wieder zu
bisschen
kennen.
auf die heutige Zeit beziehen, ne?
Ja, ich wollte einfach mal sehen, welchen Effekt es heute auf mich jetzt zum Beispiel hat,
Aha.
wenn wir auch wieder eine Weltflucht haben wollen oder ob halt diese Weltflucht immer noch funktioniert.
Denkst du, wenn Ubaldo in die Einöde zurückeilt, aus Neugier oder warum auch immer, dass er vielleicht auch eine gewisse Weltflucht sucht oder dass er es aus reiner Neugierde und Abenteuerlust macht?
Also ich glaube nicht unbedingt, dass er eine Weltflucht haben will, aber er will auf jeden Fall was erleben. Und das hat ja auch wieder dieses Motiv von Wanderschaft, glaube ich, und jemanden kennenlernen und so. Ich meine, das ist ein Märchen, darf man nicht vergessen, und irgendwas müssen ja die Protagonisten machen, mit was passiert, aber es kann ja trotzdem so einen Grund dazu haben. Und ich glaube, ein Grund ist auf jeden Fall, dass man sagt, ja, wenn du jemanden kennengelernt hast, dann besuch ihn doch nochmal, auch wenn er in der Einöde lebt.
Ja, ich
Oder?
meine, können wir eine kleine Charakteranalyse machen? Der Ubaldo scheint ja ein recht umtriebiger Typ zu sein. Ich meine, der geht da zur Jagd mit seinen Freunden.
Gut,
Er.
das ist aber ziemlich normal für Adelige zu dieser Zeit.
Ja, okay. Aber
Es ist auch
trotzdem
so,
zeigt.
es ist, ich finde es so interessant. Es ist so, ich meine, für uns ist es ganz normal, das kommt auch noch später. Wir gehen einfach in den Wald. Keine Ahnung, wann gehst du, warst du das letzte Mal im Wald? So, ich weiß,
Letzte Woche.
letzte Woche, genau, und dann, das ist ja ganz normal. So.
Ja.
Aber damals war es nicht normal. Man durfte eigentlich als Bauer nicht wirklich in den Wald. Erstens hatte man Angst davor, weil im Wald kann ja alles passieren. Und zweitens, was soll man im Wald? Man darf keine Hölzer schlagen, man darf nicht jagen, weil das ganze Volk, was im
Stimmt,
Wald
stimmt,
ist,
stimmt, stimmt.
gehört dem Grundherrn.
Aha.
Und wenn du, keine Ahnung, Wildschwein nimmst, oder erschießt, oder halt tötest, und das für dich ist, ja, das ist halt nicht so gut, weil dann kommt der Fürst oder Ritter, oder was weiß ich, und schlägt dir den Kopf vielleicht ab, während
Als was
du.
Privilegiertes, so, ne?
Ja, also. Dass wir in den Wald gehen dürfen, das ist eigentlich eine recht neue Erscheinung. Und dass Ubaldo dann in diesen Wald geht, hat dann auch irgendwo, ja, dass der treue Ritter in den Wald geht, vielleicht soll es auch ein bisschen, ich glaube, das hat schon ein bisschen so dieses Wanderschaftsmotiv. Gott,
Ja.
der ist so das Deutschunterricht, ganz ehrlich. Wanderschaftsmotive und so, aber das macht eigentlich echt Spaß,
Du
das rauszulesen.
hast gerade einen Nebensatz angesprochen, so irgendwie, dass es ja ein Märchen ist. Und da
Ja.
ist mir gerade auch nochmal gekommen, allein diese Form, dass er einen Text in einem Märchen schreibt. Und das war ja in der Romantik ein ziemlich, ja, eine verbreitete,
Art.
was man gemacht hat, eine verbreitete Art zu schreiben, dass man ein Kunstmärchen aufsetzt, also kein Volksmärchen, das nicht im Volksmund weitergetragen wird und sich entwickelt, sondern ein von einer Person ausgedachter, aufgesetzter Text, dass man eine Geschichte in dieser Form verpackt, das zeigt ja auch schon mal, es hat ja auch schon mal was Mystisches, weißt du, wie ich meine? Das hat ja auch schon mal, Märchen haben ja
Achso.
immer so was. Es ist
Fröhliches.
ja, sie haben ja immer was von Wahrheit in sich so, ne? Und die Moral von der Geschichte und so. Und sie haben aber auch immer was so Magisches. wo man vielleicht an seine Kindheit auch zurückdenken muss. Also eigentlich schon diese Form der Darstellung des Textes
Besonders auf jeden Fall.
ist schon besonders.
Ja. Ich finde es schon irgendwie interessant, ein Märchen zu lesen, das kein, also für mich jetzt kein traditionelles Märchen ist. Weil für mich ist ein Märchen, es war einmal und dann kommt ein Prinz und dann kommt eine Prinzessin, dann passiert da irgendwas und keine Ahnung was.
Hier ist halt ein Ritter und eine Prinzessin. Oder
Ja.
halt, ja.
Aber ja, ich finde es schon eigentlich ein ganz gutes Märchen. Das ist ein, ja. Aber nicht das, die klassischen Themen meines Märchens, was ich, aber in einem Kleid von einem Märchen, so, wenn man so will.
Müssen dann auch später mal drüber reden, wenn wir es durch haben, ob das ganze Ding eine Moral hat oder nicht. Das wäre sehr spannend.
Gut, auf jeden Fall wäre es jetzt ja mal interessant, was passiert dann mit dem Ubaldo und dem Raimund? Der Raimund und Ubaldo werden, sagen wir mal, Freunde und irgendwann folgt ja der Ubaldo. Nein, folgt der Raimund dem Ubaldo auf sein Schloss. Und was auch interessant ist, wir haben ja immer wieder gesagt, es gibt so diese christliche Sache. Und dann wird hier auch wieder gesagt, dies bewog den frommen Ritter. Also fromm.
Ja.
Also es hat immer wieder was mit diesen
Ja.
Glaubenssachen zu tun. Und
Das ist mir
hier
auch gerade ins Auge gesprungen.
genau. Und dann geht es halt immer weiter, der sucht den besten Wein raus und so weiter. Also er will wirklich, dass es dem Einsiedler wirklich auch gut geht irgendwie. Und das ist auch irgendwie, ich finde es das interessant, dass man so einen ganz komplett Fremden irgendwie den, das ist ja, ein Einsiedler ist jetzt nicht irgendwie jemand, der viele Ansprüche hat, sonst würde der nicht in der Höhle wohnen. Aber man will trotzdem, oder der Ritter will unbedingt, dass es ihm auch gut geht. Und ich glaube, natürlich hat es dann auch einen Grund, warum will es ihm gut gehen. Naja, damit er endlich seine Geschichte erzählt. Und der Raimund will ja dann, oder lässt sich überreden, ihm die Geschichte zu erzählen. Oder hast du sonst noch was zu dem Absatz zu sagen?
Ich habe nur noch diesen einen Satz, der mir sehr ins Auge gesprungen ist. Vielleicht ist der dir auch besonders aufgefallen, bevor er seine Geschichte anfängt zu erzählen.
Mhm.
Und zwar sagt er, es gibt vom Leben Berauschte.
Das ist ja genau den gleichen Satz. Das,
Okay,
ja.
okay.
Also,
Es
oh
gibt vom
nee,
Leben
sogar eins
Berauschte.
davor, aber ja, erzähl mal, sorry.
Wenn du den Satz davor hast, ist noch besser dann.
Ja, also es geht, Raimund sagt jetzt zum weil, wer ist er nochmal? Ach, Ubaldo, dass er das Leben ruhig regiert, während ihr euch demselben ganz hinzugeben scheint. Gleich einem Schiffer, der bestimmt weiß, wo er hinsteuern soll und sich von dem wunderbaren Liede der Sirenen unterwegens nicht irre machen lässt. Und ich fand das einen schönen Vergleich. Also du hast einen, der sein Leben ruhig regiert. Also wie ein Schiffer, der weiß, wo er hin will. Und wir hatten es vorhin mit Odysseus, also
Im Vorgespräch.
genau, dass man nicht
Worüber man halt so redet, ne?
ja, über Odysseus natürlich. Und da hat man diese Sirenen, die nicht, die haben nicht nicht woanders hinlassen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind die Sirenen? Und es sind Lieder und vielleicht ist
Ja.
es ein, sagt man, ein Foreshadowing, dass Ubaldo ein Schiffer ist, der einfach weitergeht, wohin auch er will. Wohin auch er will. Und Raimund ist vielleicht so ein bisschen Gegensatz dazu.
Der sich von solchen Sachen beeinflussen lässt,
Ja,
quasi.
genau.
Das ist sehr spannend. Den Text habe ich, also diese Stelle habe ich tatsächlich einigermaßen überlesen. Ich habe dann, mir ist dann erst, ich habe noch einen kleinen Satz dazwischen, aber dann der Satz: Es gibt vom Leben Berauschte, ach, wie schrecklich ist es, dann auf einmal wieder nüchtern zu sein. Fand ich auch
Ja.
sehr schön. Also, da kann man ja im Prinzip alles von dir anknüpfen, ne? Es
Ja,
gibt
natürlich.
manche Schiffer, die einfach ihr Ding machen, die vom Leben berauscht sind. Denen ist egal, was links und rechts passiert, oder
Ich
die
würde.
werden davon zumindest nicht beeinflusst.
Ich habe da eine kleine Interpretation, aber das würde ein bisschen was spoilern. Deswegen würde ich vielleicht gerne später noch drauf zurückkommen.
Okay.
Aber du kannst gern weiterreden, was du denkst.
Ja, und dann der restliche Satz vom. Der restliche Teil vom Satz deutet vielleicht darauf hin, dass er vielleicht selber früher mal so eine Person war, die vom Leben berauscht war oder die das Gefühl hatte, ihr Leben
Beziehungsweise er
beendet.
war berauscht und dann ist er auf je einmal wieder nüchtern geworden.
Genau.
Also,
Und berauscht sagt er, dass man in seiner eigenen Welt ist, mehr oder weniger. Und nüchtern heißt ja, dass man die Sachen so sieht, wie sie in Wirklichkeit sind. Was ja sehr
Ja.
spannend ist, weil wir bis hierhin eigentlich den Eindruck haben, dass er eben nicht die Sachen nüchtern sieht, sondern dass er vielleicht selber in seiner Welt, dass er der Berauschte ist. Und Ubaldo der Nüchterne, der sich für Sachen interessiert und dahin geht und so. Und dass die Sache hier rumgedreht wird, finde ich sehr, sehr interessant, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall will er ja dann auch dann die Geschichte erzählen, gell? Und was ich da, ich finde es so witzig, er sagt, okay, ich
Stimmt,
erzähle die
Ego.
Geschichte, weil ich lasse alle Namen weg. Und keine Ahnung, ein paar Sätze rein, sagt er gleich Gottfried. Also er nennt Namen, obwohl er es nicht
Echt?
nachmachen wollte. Ich
Ja,
bin
das ist mir
so,
gar nicht aufgefallen.
du wolltest eigentlich keine Namen sagen. Was ist los?
Ich habe noch
Aber
vergessen
gut.
zu sagen, bevor er die Geschichte anfängt, kommt seine Frau, von
Genau.
Ubaldo.
Die
Das.
Ubaldo. Und was ich komisch fand, und ich habe das nicht verstanden, Ubaldos Frau hat ein Kind im Arm und Raimund ist da irgendwie voll komisch dabei und ist irgendwie voll, keine Ahnung, hat voll die Panik dabei
Ja.
und
Ihre Panik
stellt
ist
sich ans
anfangs ganz
Fenster.
verwirrt.
Ja. Und
Ja.
dann wird er wieder ruhig, als er ans Fenster geht und dann fängt er an, die Geschichte zu erzählen. Aber ja. Und Kamin. Ich meine, wir wissen jetzt nicht genau, wo das im Schloss spielt und so, aber lodernder Kamin, das ist auch wieder, so stellt man sich doch eigentlich auch eine typische Burg oder ein typisches Schloss vor.
Etwas sehr Heimeliges. So, es hat etwas sehr Heimeliges.
Ja.
So in der Bude von Hobbit so.
Ja. Genau. Auf jeden Fall geht es ja dann darum, in seiner Geschichte, es fängt ja an, dass sie irgendwie ein Fest feiern,
Ein
weil
Abschiedsfest.
ein Freund, genau, ein Abschiedsfest für einen Freund, der zum Heiligen Land zieht.
Gar nicht mal für einen
Und
Freund, oder? Für insgesamt mehrere
nee,
Leute,
es
oder?
war ein Abschiedsfest, das ich meinem liebsten Junggesellen gab.
Okay.
Sein liebster
Ich
Bro.
bin gerade verwirrt. Heißt es jetzt, dass er für seinen Freund das Fest veranstaltet hat, oder? Also, dass er das Fest veranstaltet hat, oder was heißt das
Also
jetzt?
es war ein Abschiedsfest, das ich meinem liebsten Junggesellen gab. Ne? Das war, dass der Raimund seinem liebsten
Okay, ich
Typen.
verstehe. Ich hab's verstanden.
Ja. Aber er sagt ja hier, dass es dann noch zum Heiligen La Heilig ins gelobte Land geht, also ein Kreuzzug. Und wie ich schon vorhin angemerkt habe, es ist ein bisschen komisch, die Timeline. Nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist halt ein bisschen nicht so typisch mit dem Schloss und alles. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man im Herbst anfängt, irgendwo hinzureisen,
Ja.
dass man das nicht wirklich macht. Man fängt eigentlich im Frühjahr oder im Sommer an mit einem Krieg. Und im Winter hört man einfach auf. Also eigentlich, man kämpft im Winter nicht. Der Siebenjährige Krieg, ich meine, eigentlich war es nur so ein dreieinhalbjähriger Krieg, weil im Winter hat man nicht gekämpft. So hat man auch, ja, aber halt nicht wirklich. Also wenn man irgendwo hin reisen, aber wenn man irgendwo mit seiner Armee hingeht, dann geht man da nicht im Herbst hin, weil dann wird es matschig und es geht schlecht. Auf jeden Fall, das war ein bisschen komisch, fand ich, aber gut. Ich bin kein mittelalterlicher Kreuzzügler, deswegen. Vielleicht habe ich auch
Besser ist es,
keine Ahnung.
dass du das nicht bist. Es ist
Ja.
auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch noch interessant. Einmal dieser Aspekt, ein Kreuzzug, wieder was Christliches, für das
Ja.
Heilige, für die heilige Sache, für den Papst, wen auch immer, für Gott zieht man hier in den Krieg. Die Sache ist an sich schon spannend. Und zum anderen erzählt er dann in diesem Absatz auch noch weiter von diesem Freund, für den er dieses Abschiedsfest gibt, dass sie seit ihrer frühen Jugend befreundet sind und des Öfteren zusammen auf dem Burgplatz saßen und von dem vorhin schon angesprochenen Gottfried und anderen Helden geträumt haben. Hier steht, dass sie in einem Wunderland, ihnen in ein Wunderland gefolgt sind. Also man hat damals schon diese zwei Jungen haben damals schon Parallelwelten aufgesucht, sind schon in andere Welten geflohen aus der Realität und ja, haben diesem Ideal von Helden nach Glanz und Ruhm nachgestrebt.
Und deswegen gehen sie ja dann auch zum Kreuzzug, um Ruhm abzusahnen, oder?
Wahrscheinlich. Da stellt sich dann ja natürlich die Frage, warum, wenn die das beide früher geträumt haben, warum nur sein Freund auf diesen Kreuzzug geht.
Ja, ich glaube, die Antwort kommt im nächsten Satz,
Genau.
oder?
Ja, das
Ein
wollte ich jetzt nicht allein.
Fräulein ist nämlich der Grund, warum er nicht hingeht. Er ist komplett verliebt in diese. Genau.
Und an dem Morgen von diesem Fest, von diesem Abschiedsfest, gesteht er ihr dann auch die Liebe. Ich glaube, sie sitzt auf dem Pferd und ist gerade
Will gerade wegreiten.
wegreiten. Und dann geht er zu ihr hin und gesteht ihr, dass sie der Grund ist, warum er nicht auf dem Kreuzzug mitgeht. Sie schaut ihn aber nur komisch an und reitet dann schließlich weg. Und das ist der Punkt, wo wir zum ersten kleinen Intermezzo kommen. Und zwar schaut sich hier Ritter Ubaldo und die Frau mit einem ja, erstaunten, aber auch ein bisschen ahnenden Blick an.
Weil Raimund ihr der Frau die Liebe gesteht.
Ja, genau.
Genau.
Und insgesamt erzählt diese Geschichte und nachdem er erzählt hat, dass die Frau weggegangen ist,
Ach so, ja, genau. Ja.
kommt es dann dazu, dass sie sich erstaunt anschauen.
Genau, das ist dann aber nicht mehr in der Geschichte, das ist dann
In echt, genau.
ja, in der.
Deswegen habe ich gemeint Intermezzo so.
Ach so, ja,
Dann geht es
genau.
weiter mit der Geschichte.
Genau, und dann ist er ja, also der Raimund ist irgendwie alleine auf seiner Burg, auf seinem Schloss, das wird nicht gesagt, auf jeden Fall, oder doch auf seiner Burg. Oder das Schloss? Nee, Schloss, sorry. Auf dem Schloss ist er, alleine und alle sind weg, und da fühlt er sich ein bisschen alleine. Wie gesagt, wird einsame Fußtritte widerhalten. Und ich weiß nicht, es ist ihm halt irgendwie langweilig, habe ich das Gefühl. Und deswegen sagt er, ja
Das kann ich
gut,
mir
dann
aushalten.
töte ich halt ein paar Tiere und nimmt seinen Falken mit.
Es ist auch spannend, dass immer wieder dieses Jagdmotiv auftaucht, ne? Das war mir auch beim ersten Mal lesen gar nicht so bewusst.
Ja, also ich glaube, das ist einfach nur ein narratives Mittel, um Leute aus von der Burg rauszukriegen.
Das klingt richtig entzaubernd so. Ich war gerade so verblüfft. Ja, das muss doch eine tiefere Bedeutung haben. Jetzt kommst du so, ja, der wollte einfach, dass was passiert.
Also, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall, es sagt er so, der ganz unbekannt sind die Gebirge, in die er dann geht. Und er ist dann ganz gedankenvoll. Was ich interessant finde, dass man einfach diese zusammen, keine Ahnung, von Wörtern, also man hat wieder dieses Reisemotiv, dieses Wandermotiv. Man geht im neue unbekannte Sachen und da kommt man dann irgendwie auf Gedanken oder so. Und der Falken geht dann auch weg. Ich meine, warum? Könnte man sich jetzt auch die Frage stellen. Vielleicht will er auch auf Wanderschaft gehen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann ganz alleine irgendwie. Aber ich glaube irgendwie, keine Ahnung, stört es ihn überhaupt?
Bis dahin, du hattest ja von Natur angesprochen, wird auch hier wieder von wunderschöner Heide gesprochen und strahlende untergehende Sonne schreckblitzend und die herbstlichen Gespinste flogen wie Schleier durch die heiter blaue Luft. Also bis dahin scheint eigentlich alles wunderbar zu sein. Wann kommt der Punkt, an dem er plötzlich mehrere Waldhörner hört? Und
Das ist genau Waldhörner. Und hier wird es nämlich wichtig. Und diese Waldhörner kommen einem ja gar nicht so wichtig vor, habe ich das Gefühl. Also
nee.
ja, das sind halt irgendwelche Klänge, aber ja, gut. Ist halt so, hat man das Gefühl. Oder?
Ich muss gestehen, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum oder was für eine Bedeutung jetzt die Waldhörner haben könnten. Vielleicht ist da wieder mit Jagd irgendwas angespielt, so, dass er jetzt
Also, soweit ich
wieder
weiß,
was
hat man
sucht
schon
vielleicht.
Waldhörner für die Jagd benutzt. Also, das ist schon so. Dann wäre es ja auch gar nicht, dann müsste er sich ja irgendwie gar nicht darum kümmern, dass es das irgendwie komisch ist, eigentlich, oder?
Ich glaube, Herr Eichendorf wollte einfach nur, dass er wieder irgendwo hinläuft.
Ja, ich meine, ein bisschen entzaubern.
Wer jetzt verzaubert wird, ist der Raimund. Und zwar hört er jetzt, ich weiß nicht, ob zu den Waldhörnern oder.
Auf jeden
Auf
Fall
jeden
wird er
Fall
irgendwie verzaubert.
hört er jetzt einen Gesang und verliebt sich in diesen Gesang. Und da ist an dieser Stelle wieder ein Lied abgedruckt und da geht es ganz viel in Natur und.
Und da haben wir jetzt wieder diese Sirenen. Also, Ubaldo ist ja jemand, der den Sirenen nicht zuhört und Raimund anscheinend schon. Und vielleicht kann man da ein bisschen so diese Metapher nehmen und sagen, also,
Ja.
genau, dass
Weißt
er
du?
auf diesem Schiffsleben, also dass das Leben ein Boot ist, auf dem man irgendwie, oder ein. Das Leben ist eigentlich wie ein Ozean und man selber ist auf dem Boot. Und jetzt ist die Frage, wohin man hindriftet.
Schön, schön, schön. Kann man das dann, ist auch die Frage, kann man das dann selber bestimmen oder kann man die Richtung vorgeben? Kann man sich in eine Richtung
Ja,
drehen?
es kommt halt darauf an, ob man ein Raimund oder ob man ein Ubaldo ist. Ein Ubaldo kann das,
Tatsache.
ein
Stimmt.
Raimund nicht.
Schön gesagt, sehr schön gesagt, ja, stimmt. Und das hat dann wieder auch was von einer gewissen Vorbestimmtheit, ne? Wenn eh schon klar ist, dass er sich von sowas ablenken lässt, dass man da eigentlich schon vorher weiß, in welche Richtung er driften wird.
Genau. Aber dann ist auch irgendwie interessant, man würde, also ich würde mir jetzt so vorstellen, okay, wir haben jetzt, also ich weiß, du kennst ja Odysseus und die Sirenen. Weißt du, was passiert mit den Leuten, die diese Sirenen anhören? Weißt du, was mit denen passiert?
Wollt ihr nicht einfach mit dem Schiff dann auf diese
Genau.
drin fahren und dann
Genau. Und
mit
dann
der Waffe in die Hand das Schiff zerschellt am Felsen?
perfekt, genau. Aber hier passiert irgendwie genau das Umgekehrte, oder? Also ein bisschen zumindest. Weil,
Erzähl.
sagen wir mal, hier haben wir diese Waldhörner, die praktisch die Sirenen sind. Und dann findet er nicht irgendwie sein Schiff zerborsten und er stirbt, sondern er findet ein wunderschönes Schloss mit einem Garten. Und dann ist er da
Tatsache.
mit dieser Frau, die er vorhin.
Erstmal findet er mehrere Frauen vor, oder? Die dieses Lied singen eben.
Genau, also auch Sirenen. Sirenen sind ja auch.
Ja, stimmt. Tatsache.
Frauen.
Ja.
Und dann hat er ja.
Ah, es ist also doch ein Weimarer Klassiker, der Eichendorff und gar kein Romantiker.
Könnte man fast sagen. Genau, auf jeden
Da
Fall
ist
hat
es
er
das
ja
übrigens
hier.
so, dass. Also du hast ja vorhin gemeint, sein Falke fliegt weg. Der Falke fliegt weg, als er diesen Gesang hört.
Hört der Falke dann auch diesen Gesang? Ist die
Mein
Frage.
Falke, sobald sich die ersten Klänge erhoben, wurde scheu, schwang sich wildkreischend auf, hob in den Lüften, verschwindend und kam
Ja.
nicht wieder.
Ja, gut, was ich damit, ich meine, natürlich hörte die Töne, aber ist er auch von denen so bezaubert, meine ich eher.
Nee, der Falke ist davon eben
Nicht.
entsetzt. Ja, das
Hm.
der erschreckt sich davor oder der hat Angst davor.
Gut, da kann man bestimmt auch ganz weit runtergehen, aber machen wir mal
Dafür haben
weiter.
wir richtig viel interpretiert.
Auf jeden Fall findet er ja dann diese Frau, oder? Und das ist ja schon die Frau, die er dann, was ich komisch fand, das ist ja die Frau, die er ja
Genau,
so
von Spencer.
angehimmelt hat vom Anfang.
Genau.
Und es war irgendwie komisch, also ganz schöner Zufall, mein Junge, also. Holla die Waldfee. Aber dann ist ja doch nicht so einfach, wie er sich denkt, dass seine Frau da ist. Sondern die ist schon verlobt, habe ich verstanden, mit einem
Ja,
anderen
ist
Typen.
von
Und das
Bräutigam ist
ist,
die Rede. Sie,
genau.
da
Und das
springe ich
ist.
jetzt einfach mal vor schon. Sie sagt dann zu ihm, dass er seinen Jugendfreund, von dem auch vorhin schon die Rede war, töten soll. Wörtlich, oder dann anschließend der echt krasse Satz, der mir aufgefallen ist: Wir sehen uns nie mehr wieder, wenn er nicht stirbt. Und
Was
damit
ich
wird
da
im
zuerst, was
Zusammenhang wird auch
ich.
erwähnt, dass sie die Braut ist und dieser Jugendfreund der Bräutigam.
Was ich bei diesem, wir sehen uns nie wieder, bis, wenn er nicht stirbt. Okay, gut, das kommt sehr krass rüber. Aber das erste Mal, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, na gut, entweder er tötet ihn natürlich, oder das so mit diesem. Bis der Tod uns scheidet, ist ja auch wieder so was Christliches, oder?
Stimmt. Bis, ja,
Und
richtig. Ey, das ist voll gut. Das ist voll gut, ja.
dachte ich mir so, naja gut, du kannst ihn jetzt nicht töten, so, das ist gegen die 10 Gebote.
Ja.
Das darfst du nicht. Und ich finde, da kommt jetzt dieser ein bisschen Spannungsfeld auf, wo man sagt, ja, auf der einen Seite liebt er halt die Frau, auf der anderen Seite müsste er jetzt jemanden töten. Schwierig.
Aber
Auf jeden Fall.
sie sagt, dass er ein Verräter ist, dass er eigentlich gar nicht auf dem Weg ins Heilige Land ist, sondern dass er eigentlich morgen zu ihr kommt, um sie abzuholen. Und
Ja, genau.
dass dadurch diese Tat ein bisschen gerechtfertigt wird, vielleicht.
Stimmt. Stimmt. Gerechtfertigt, das ist gut. So habe ich es doch gar nicht gesehen. Das ist dann. Ja, gut. Und dann ist es ja eigentlich gleich fast so, dass der Raimund und der Freund, also da passiert halt eigentlich nicht mehr so wirklich viel, habe ich irgendwie gesehen, oder? Dass er ihn gleich auf diesem einen Berg trifft, oder?
Richtig,
Oder was
aber
passiert?
erstmal nochmal zu dem gerade eben. In seinem Kopf muss es ja so aussehen, als ob er den ehrlichen Weg gegangen ist und zu der Frau oder wegen der Frau extra da geblieben ist, auf diese Heldentaten, auf die sie seit ihrer Kindheit hingefiebert haben, wahrscheinlich verzichtet haben. Er ist den ehrlichen Weg gegangen und hat, weiß nicht, vielleicht auch darauf gehofft, dass ihr Bräutigam dann nicht mehr zurückkommt oder wie auch immer. Und sagen, der Bräutigam von der Frau ist aber den unehrlichen Weg gegangen und hat es vor allem so getan, dass er es aufgeht ins gelobte Land. Warum auch immer, das Motiv ist
Interessant.
komplett hanebuchend. Und damit er dann mit der Frau heimlich abhauen kann und die Frau für sich haben kann und er im Prinzip dann alleine und hintergangen dasteht. Also dass das eine Sache gegen ihn ist.
Das ist
Und
interessant.
dass er dann das Recht hat, ihn zu töten. Und das passiert dann auch auf dem Felsen.
Stimmt.
Aber soweit ich weiß, bis zu
Aber
dem, also bis zu diesem Zeitpunkt da, du hast gemeint, da passiert nicht mehr so viel, da kommt noch diese Badestelle, bis zu diesem Zeitpunkt bin ich
Der
mir gar
ist.
nicht sicher, ob er wirklich entschlossen ist, ihn dann zu töten oder nicht. Also.
Ja, das ist richtig. Ich habe mir da aufgeschrieben, dass er da ein bisschen so traurig ist, weil er will ja irgendwie den Typen nicht töten eigentlich. Und dass er ein bisschen verwirrt ist und dass er einfach irgendwie weitergeht und
Ja.
ein bisschen so rumstammelt oder halt, ja.
Ja,
Aber
die
auf jeden Fall ist
Badestelle.
es keine angenehme Zeit zu dem,
Ja.
weil zum Beispiel da steht, eine warme, fast schwüle Luft, als wollte der Sommer noch einmal wiederkehren. Ich weiß nicht so ganz, aber schwül finde ich jetzt nicht so ganz angenehm. Ich weiß nicht, wie die damals das Gefühl hatten, aber finde ich nicht so angenehm.
Dadurch, dass du vorhin das angesprochen hast mit der schönen Natur, hatte ich so das Gefühl, Vielleicht interpretiere ich das jetzt einfach nur rein, das ist aus der Luft gegriffen, aber dass mit der Zeit die Natur immer hässlicher wird, bis dann das in der Einöde endet.
Aber passt es nicht auch sehr gut zu dem Übergang von Sommer zu
Ja,
Winter? Und in der
doch,
Mitte ist Herbst
stimmt.
und genau da spielt es ja.
Stimmt. Ist gut.
Und wenn wir jetzt dann gleich bei diesem Töten sind, er tötet ihn ja eigentlich, weil ich hatte so erwartet, ja, da kommt jetzt richtig der epische Kampf und so, aber eigentlich ist es nur so, dass sie sich gegenüberstehen. Der eine hat seine Hand auf dem Schwert und dann
Ja.
wrestelt ihn ein bisschen und ups, dann wird er runtergeschubst. Ja, passiert. So, dass es fast schon ein aus Versehen ist. Dann ist es ja wieder nochmal eine Rechtfertigung, dass er dass es gar kein Mord ist, sondern Notwehr oder so.
Ja, voll. Es ist eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil wir haben ja davor die Badeszene, also er beobachtet unter anderem seine geliebte Frau und noch andere beim Baden und geht dann auch davon wieder weg, aber er bekommt diese Bilder, die er da gesehen hat, nicht mehr aus dem Kopf und er wiederholt dann auch die Worte, wir werden uns nie wiedersehen, wenn er nicht stirbt, wiederholt er sich immer wie ein Mantra und läuft da durch die Gegend und dann klettert er auf den Felsen und plötzlich fehlt da sein Freund, den er töten soll. Das ist
Schon
schon.
komisch, oder?
Und dann ist es schon sehr enttäuschend, dass es dann nur so im Kampf kommt.
Ja. Und dann kriegt er ja seine Frau. So, und dann geht er
Genau.
zurück zu diesem Schloss und es kommt ein bisschen so vor, ja, Friede, Freude, Eierkuchen erstmal.
Naja, weiß nicht. Er klopft an der Tür zum Schloss und sagt dann zu der Frau, du, also dass er seinen Herzensbruder erschlagen hat. Also vor allem schon den Begriff Herzensbruder ist ja schon mal krass. Und dann diesen Satz, den habe ich mir auch wieder extra notiert. So, ich mag manche Sätze sehr gerne, natürlich bin ich extra. Du bist nun mein auf Erden und in der Hölle. Auf Erden und in der Hölle. Also das muss man so
Oh,
betonen.
und nicht du bist nun mein auf Erden und im Himmel, sondern
Ja,
auf
genau.
Hölle. Und warum ist in der Hölle, weil er jemanden umgebracht hat?
Ja.
Interessant. Stimmt.
Und
Aber da ist er jetzt schon ziemlich jetzt, keine Ahnung, erstmal fröhlich, auch wenn er seinen Herzensbruder erschlagen hat.
ja, auch es wird das Fräulein, das er hier trifft, wird auch als wunderschön und flammende Küsse und
Und so weiter.
eigentlich
Ja.
als alles als super beschrieben.
Und vielleicht kann man das, weil jetzt kommt ja jetzt diese Unterbrechung mit diesem
Zweites in der
Wind,
Metro.
oder?
Genau.
Dass es doch nicht so schön scheint, wie es ist. Deswegen wird es unterbrochen, vielleicht so ein
Okay.
bisschen. Weil.
Ja, oder vielleicht, dass er sich was vorspielt, dass er es in seiner Gedanken sich nur so einredet, dass es so schön war und da aber eigentlich weiß, dass es nicht so ganz stimmt und sich deswegen vielleicht ablenken lässt.
Aber eigentlich lässt es sich ja gar nicht ab. Also in der Geschichte lässt er sich ja gar nicht ablenken. Der sagt, ja, gut,
Ja.
dann bringe ich halt meinen Herzensbruder um. Ja, ist halt
Ja.
so. Und dann habe ich meine Fräulein und dann passt es so.
Nee, ich meine in Bezug auf jetzt, wenn er die Geschichte erzählt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay.
Aber ich finde, ja, ich glaube schon fast, das merkt man irgendwie an seinem Stil, wie er so redet, dass er nicht so wirklich der ruhigste Typ ist. Kommt mir irgendwie so vor. Ja. Aber
Du sagst gerade der ruhigste Typ und ich lese gerade hier den Satz, beruhigt euch.
er schläft ja dann. Also dann ist diese Unterbrechung vorbei und dann schläft er erstmal. Und nach diesem Schlaf
Er legt
ist
sich
erstmal
auch.
diese schöne Zeit vorbei. Also diese idyllische Zeit, wo er mit seiner Frau da ist.
Wir sollten auf das Intermezzo nochmal kurz eingehen, Philipp.
Okay, ja.
Und zwar saust einfach so, wie ich das jetzt verstanden habe, Wind an den Fenstern vorbei. Der pfeift halt so
Oder
ein bisschen so.
ist es nicht wie Wind?
Kann auch sein.
Weil,
Es wird auch nicht richtig klar.
wenn sie der Wind über feine Berge herüberweht, also wie? Und eigentlich ist es ja dann wie Zauberei, aber es hört sich an wie Wind.
Also ich habe das jetzt so gelesen. Klar, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber dass einfach Wind an den Fenstern pfeift und dass es diesen, wie heißt der, Raimund, halt irgendwie an diesen Gesang irgendwie erinnert und er dann davon so, oder dass er dann davon irgendwie abgelenkt ist so ein bisschen, weil es ihn zurückerinnert. Was
Okay.
denkst du?
Aber an was erinnert er sich zurück?
Ja, dieses. Interessant. Vielleicht erzählt er von der schönen Zeit. Das ist spannend, eigentlich. Er erzählt von der schönen Zeit. Dann hört er dieses Pfeifen, das so ein bisschen seltsam ist. Dann erzählt er von der schlechten Zeit.
So ein bisschen eine Zäsur. Das macht doch eigentlich Sinn, dass hier jetzt eine Zäsur ist, oder?
Ja.
Dass man sagt, okay, es ist alles. Mehr oder weniger, er bringt den Typen wohl um, aber im Prinzip ist alles gut und dann wird es schlimm. Und das wird literarisch deutlich gemacht durch dieses Intermezzo.
Aha, also
Aber
doch gar nicht
interessant,
so, doch gar
aber
nicht
interessant.
so offen und frei dieser Typ, sondern er macht hier die Zensuren wie früher.
Aber ich finde es interessant, dass hier ein Schlaf angenommen, weil also Schlaf genommen wird, weil ich dachte, okay, jetzt wacht er auf und alles ist nur ein Traum oder so. Aber es ist ja nicht so.
Ja.
Aber trotzdem ist irgendwie der Traum vorbei, wenn du weißt, was ich meine.
Ja,
Weil
ich weiß, was du meinst.
dann ist er jetzt dann irgendwie traurig und so und dann ist er in dem leeren Schloss und alles ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es da schon ist, aber es kommt irgendwie so vor, als da sind auch irgendwie Gespenster, oder? Da sind zwei Männer unten an der Mauer und dann sind da noch irgendwie ein Fräulein und dann nochmal zwei Männer und dann kommt irgendwie
Ja,
eine Schlange.
am Anfang waren ja auch mehrere Frauen bei seiner Geliebten zusammen, die mit ihr immer baden waren und so. Und dann ist sie nur noch alleine, seine Frau, und sie wird auch immer trauriger. Und dann kommt eben diese Nacht, von der du gerade erzählst. Und dann, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Nacht oder am Morgen war, auf jeden Fall dann scheint, ich glaube, der Mond, also es war dann noch Nacht anscheinend, seine Frau und sie sieht aus wie Stein.
Stimmt, es ist im Mo in der Nacht.
Okay, es ist Nacht. Dann sieht seine Frau aus wie
Aber es ist ja
Stein.
auch, macht ja auch viel mehr Sinn, dass es in der Nacht ist, wenn es was Schlechtes ist, weil es ja dunkel und alles.
Ja. Wobei ja eigentlich in der Romantik Nacht und Mondesschein ja eigentlich so was sehr.
Schon, aber es ist ja trotzdem so, dass Nacht irgendwie die Mystik darstellt und Tag
Ja.
die normale Sachen. Also klar. In der Romantik wird der Traum und die Nacht glorifiziert, aber
Ja.
es ist trotzdem noch so, dass die typischen, dass Nacht, Schatten und Dunkel und so weiter trotzdem da ist.
Ja.
Aber jetzt wird es richtig dark eigentlich, so, so wird, oder? Und
Also,
dann, ja.
mit Dark meinst du jetzt so tiefgründig oder was meinst du, oder böse, was meinst du damit jetzt?
Naja, das so gruselig ein bisschen.
Okay.
Das ist nicht so, ich meine, es ist schon lange nicht kein Kindermärchen, aber
Ich glaube, die Kindermärchen waren damals auch ein bisschen anders zu der Zeit.
ja gut, stimmt auch wieder,
Ich glaube, da war nichts mit.
aber du weißt, was ich meine, es ist nicht so, ist nicht so schön.
Die Gebrüder
Das möchte ich
Grimm.
jetzt eigentlich nicht nachts vorm Schlafen gehen lesen, wenn ich ein Kind wäre.
Die Gebrüder Grimm haben ja, soweit ich weiß, erstmal ein Buch mit den Märchen, wie sie sie gesammelt haben, rausgebracht, also wie sie im Volksmund erzählt wurden, rausgebracht. Das ist dann aber so schlecht verkauft, dass sie die nochmal überarbeitet haben. Das ist dann die Version von den Märchen, die wir heute kennen, weil die alten einfach viel zu brutal und gruselig waren und so.
Ja, aber da kommt hier auch wieder ein bisschen diese Brutalität auch wieder raus. Ich meine, Sandmann und so, das hat mich schon ein bisschen dran erinnert, dieser Text an Sandmann.
Würdest du sagen, dass dieser Text der schwarzen Romantik zugehört?
Ja, schon.
Okay,
Schon.
ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Weil es geht ja auch, ich meine, der ist ja traurig und so und ja, also. Weiß nicht so ganz. Also,
Gut. Und die
hast du
Seite?
dann noch was zu dem, zu diesem Absatz?
Da bin ich durch.
Gut, also dann sind wir dann, dann ist er dann auch gleich fertig mit der Geschichte, oder?
Genau, er flieht dann aus dieser Situation, die da in dieser Burg ist. Und er rennt wieder mal durch die Gegend und
Aber warte kurz.
trifft. Okay.
Wenn es ja zum, die Geschichte ist jetzt ja jetzt zu Ende und Baldo erkennt Raimund.
Ich bin noch in der Geschichte.
Ach so, du bist noch in der Geschichte, sorry.
Er flieht von der Burg mit seiner Frau, wo er da war.
Ach, da, okay.
Genau. Und er irrt umher und ihm fällt irgendwann auf, dass er komplett die Zeit vergessen hat und dass er eigentlich gar nicht mehr weiß, was hier alles los ist gerade. Und dann, finde ich auch sehr spannend, weint er über sein verlorenes Leben, steht im Text. Also er reflektiert sich selber und ihm ist bewusst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann der nächste spannende Satz. Er möchte sich aber nicht selbst umbringen. Also, das steht im Text, aber im übertragenen Sinne. Er möchte sich nicht selbst umbringen. Und dann fängt er an, in der Höhle zu leben.
Ach so, stimmt, da ist er dann ein Jahr in der Höhle
Genau.
und die ich habe mich so gefragt, woher weiß er eigentlich, dass ein Jahr rum ist? Er hat doch keinen Kalender, aber ich glaube, das merkt man schon, wenn es Herbst ist und dann passieren die Jahreszeiten. Ja, gut.
Naja, ich meine, wenn er sich da Wein angebaut hat und
Ich glaube nicht, dass
Korn
er sich.
geerntet.
Ich glaube nicht, dass er sich da Korn geändert hat und
Da
so,
muss er,
aber.
glaube ich, so
Das
ein
war
grundlegendes Verständnis von Jahreszeiten und sowas haben.
ja, aber ich glaube nicht, dass ein Ritter Jahreszeiten kennt, oder? Ja, die sind doch die.
Auch einfach im Herbst, obwohl der Winter kam, in den Krieg gezogen los. Also.
Ja, eben.
Ja.
Kann man mal machen.
Kann man mal machen.
Kurz bevor die Geschichte zu Ende ist, passiert ja noch mal einiges. Und da geht es ja darum, ein bisschen so um seine innere Lebenswelt, Konrad, richtig?
Richtig, genau. Wir hatten ja gerade, dass er geflohen ist aus seiner Burg, die er da mit seiner Frau zusammen gelebt hat. Und er flieht weg und er irrt umher und plötzlich fällt ihm auf, dass er die Zeit vergessen hat. Und das ist sehr spannend, weil er dann im Prinzip über sich selber reflektiert, dass er eigentlich sein Leben verloren hat. Und er weint auch darüber, dass er sein Leben verloren hat. Und sehr spannend, er möchte sich dann aber trotzdem nicht selber umbringen und entschließt sich, in der Höhle zu leben. Und in der Höhle passiert ja dann auch mal ziemlich viel mit der Gedankenwelt, wo du gerade angesprochen hast.
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar haben wir da wieder einmal den christlichen Aspekt. Er betet inbrünstige Gebete, er denkt zurück an das Gottesreich der Kindheit. Und auf der anderen Seite haben wir aber wieder diesen Weltfluchtaspekt. Und zwar ist sein Gedanken verloren. Die Gedanken ziehen ihn herunter und er kann die Schönheit, die außen herrscht, gar nicht mehr wahrnehmen. Also er schreibt hier, die Schönheit des irdischen Lebens schimmert von draußen herein. Was eigentlich ziemlich gut beschreibt, wie sein Gefühlszustand gerade ausgesehen haben muss.
Ja, das sieht man deutlich.
Und jetzt kommt die Stelle, wo du vorhin erzählt wolltest, wo sie ihn dann erkennen.
Genau. Und genau, und dann erkennt ja Ubaldo wieder Raimund, nämlich, er sagt, armer Raimund, rief da der Ritter. Also da kommt der Plot-Twist, dass Raimund und sich und der und Ubaldo sich eigentlich kennen, dass er derjenige ist, der nach Palästina oder nach ja, gereist ist, um dort einen Kreuzzug zu machen. Und seine
Was
Frau
willst du sagen?
Bertha,
Ich stelle mir so vor, wie der Josef so da gesessen ist und sich so gedacht hat, so, Alter, jetzt mache ich was richtig Krasses. Jetzt schreibe ich einfach hier eine Geschichte, ne? Und am Ende ist er selber.
Also ich weiß nicht, wie du bei dir war, aber das habe ich irgendwie schon am Anfang gedacht. Ich habe
Also
gesagt, naja.
ich habe es jetzt nicht am Anfang gedacht, aber ich war jetzt auch nicht überrascht, als es dann so war.
Ja, ich habe mir gesagt, ey, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ Ubaldo ist. Ich habe das inhaltlich nicht ganz gecheckt, wie das zusammenpasst. Ich denke mir so, okay, vielleicht doch nicht. Aber ich habe mir schon gedacht, naja, das wird schon so irgendwie sein. Ich dachte, ja, genau. Genauso klug wie Eichendorf.
Und was man auch noch erwähnen muss, die Geliebte von
Ist
Reinhold
Bertha.
ist die Frau Bertha von Eduardo.
Aber es ist so, dass das nicht passiert ist, was er das Ganze erzählt hat. Also er hat erzählt, dass er seinen Freund umgebracht hat und dann dessen Frau geheiratet hat. Das ist nie passiert. Das hat sich irgendwie nur ausgedacht oder so.
Man
Auf
kann
jeden
sagen,
Fall.
alles seit dem Abschiedsfest ist mehr oder weniger erfunden.
Nicht seit dem Abschiedsfest, sondern seitdem er das erste Mal die Waldhörner gehört hat. Das sagt er ja auch,
Stimmt.
dass das Update, das hast du dir alles nur eingebildet und so.
Stimmt. Das ist sehr schön, weil die am Schluss auch noch mal kommen.
Genau. Und er sagt ja, dass das alles irgendwie nur ein böser Zauber ist. Und ich musste da immer wieder an den Sandmann denken. Ich meine, das ist das einzige romantische Ding, was ich gelesen habe, so schwarze Romantik. Aber deswegen, das wäre auch schon so irgendwie, keine Ahnung, dieses zwischen Traum oder Unwirklichkeit und Realität. Da gab es ja auch, oder Wahnvorstellungen ja fast schon.
Ja,
Und Realität.
auf jeden Fall hier.
Und das ist auch so. Es gibt ja auch Wahr. Ich meine, das ist ja auch. Ey, stell dir das mal vor, du träumst es. Ich meine, was hat er die ganze Zeit gemacht? Dem gesagt, er war irgendwie verschwunden. Wir dachten, du wärst tot oder wir hätten dich längst verloren. Ich meine, was hat er die ganze Zeit gemacht? Ich meine, es müssen ja Jahre
Dass er
gewesen
ihr Wein
sein.
angebaut hat. Ja. Gebetet.
Also, ja, aber ich meine, der ist ja komplett desillusioniert. Oder illusioniert, nicht desillusioniert. Also das ist irgendwie, frage ich mich immer, was machen die ganze Zeit dann? Die ganzen Verrückten. Was denken die?
Ey, ist
Naja.
super spannendes Thema. Ich bin jetzt auch echt kein Psychologe, aber spontan, so aus meinem Leidenswissen heraus, würde ich sagen, dass der Gute entweder eine Psychose hat oder Schizophrenie oder sowas in die Richtung, kann das sein? Ist aber auch schwierig, weil er ist ja auch irgendwie depressiv. Also das ist eigentlich so das Gegenteil von einer Schizophrenie, was ich mitbekommen habe. So.
Ich glaube, da bist du aus mir jetzt nicht schlau. Ich weiß es einfach nicht. Kenne ich ihn nicht genug. Aber auf jeden Fall hat er
Also ich glaube, wenn man so Sachen hört, zum
illusioniert.
Beispiel jetzt Lieder und so, das ist, glaube ich, eher so bei einer Psychose oder bei Schizophrenie der Fall. Deswegen. Ja, aber ich bin da jetzt kein Experte.
Auf, wo wir ein Experte sind, ist nämlich, dass es, wie es weitergeht. Nämlich,
Top Überleitung. 10 von 10.
10 von was? 10 von 100. Auf jeden Fall geht es weiter mit dem, dass der Raimund komplett, also der checkt es, der kommt gar nicht klar. Der kommt gar nicht klar. Also Ubaldo will ja, oder umarmt ihn und ist froh, dass er ihn wiedergefunden hat. Aber Raimund, der hat irgendwie gar keine Ahnung, wovon alle sprechen. Der will erstmal weg und flieht dann von der Burg in Richtung seiner eigenen Burg. Also anscheinend sind es irgendwie Bros und die haben Burgen nebeneinander gebaut oder so.
Ja,
Auf jeden Fall.
wie das halt so war im Mittelalter.
Ja, genau. Das ist aber auch komisch. Hier sagt er Richtung seiner eigenen Burg und am Anfang steht ganz, ganz klar, dass es sein eigenes Schloss ist.
Ja.
Also, das ist nicht wirklich konsistent. Naja. Nicht so wirklich wichtig, auf jeden
Und
Fall.
als er flieht, je weiter geht, desto mehr hört er die Zauberlieder. Dann ertönen dann auch. Nee, dann ist auch wieder erstmal eins von diesen Dingen abgedruckt. Hier wieder schön umarmen den Reim. Ja.
Klammerreim, oder? Ist egal. Auf
Ja,
jeden
eigentlich
Fall.
abgedrückt und am Ende, das lese ich aber noch kurz vor, der letzte Satz. Und, oder der letzte nach dem Bindestrich. Und im Wahnsinn verloren ging der arme Raimund den Klängen nach in den Wald hinein und war niemals mehr wiedergesehen.
Aber interessant ist es ja auch, dass er dann jetzt wieder, ich will sagen, verrückt wird, aber ich weiß nicht.
Und vorher kommt noch einmal das Waldhorn.
Ja.
Ja. Nee, das Waldhornlied, das Waldhornlied, Waldhornlied doch nur. Also gar nicht das Waldhorn. Egal. Fahr fort. Fahr fort.
Genau, also er hat jetzt eigentlich einen Ausweg, ja, eigentlich gefunden, theoretisch. Er hat jetzt seinen Kumpel gefunden, der sagt, hey, das ist dir alles nur eingebildet. Und was macht er? Er rennt fort. Er geht wieder in seine Traumwelt zurück. Warum?
Ja.
Weil es vielleicht einfacher ist, dort zu leben als in der Realität. Vielleicht checkt er es auch halt
Gute
einfach
Frage.
nicht. Ich meine, du kennst ja auch Platos Höhlengleichnis.
Ja.
Er schaut irgendwie raus von der Höhle, buchstäblich auch die Höhle hier,
Och,
geht
oha.
wirklich aus der
In
Höhle
Weimar
raus.
ein Klassiker. In Weimar ein Klassiker.
Ich weiß nicht so ganz, ob das so funktioniert mit der Klassik, aber ist egal. Auf jeden Fall er.
Weil war nie in Weimar so, soweit ich weiß. Aber bestimmt war, der ist immer rumgereist. Bestimmt war man in Weimar.
Auf jeden Fall, er schaut aus seiner Höhle raus. Es gefällt ihm gar nicht oder er checkt es halt irgendwie nicht, keine Ahnung. Er ist ja irgendwie in einem Zauber, deswegen weiß ich nicht, ob man da sich selber emanzipieren kann. Aber auf jeden Fall schafft er es halt nicht und geht wieder in die Höhle zurück. Oder wird er eher wieder reingezogen? Ist das vielleicht besser? Er wird von dem Zauber wieder reingezogen.
Ja.
Ist vielleicht ein bisschen besser. So. Aber ist ja auch so, nochmal davor steht ja auch nochmal, dass sein eigenes Schloss irgendwie komplett verwahrlost ist.
Ja.
Und das fand ich irgendwie interessant. Wenn wir auf diese Depressivität vielleicht nochmal
Ja.
drauf gehen, kann man sagen, vielleicht ist dieser verblühte Garten oder der verwilderte Garten ein
Symbol,
Symbol
eine Metapher sein
für seinen
Geist.
Kopf.
Okay.
Sein Geist, ja. Ich meine, damals hatte man noch nicht so ganz mit Depressionen und sowas zu tun, aber
Ja,
ich
einfach
glaube, das ist
wahnsinnig,
schon,
was ich hier genannt habe.
ja. Aber ich finde, es ist schon ziemlich viel Kopf. Es ist schon, da passiert ganz schön viel im Kopf, in diesen Märchen.
Ja.
Und wie du vorhin angemerkt hast, das ist, denkst du denn, dass hier die Moral von der Geschichte ist, weil. Wir haben ja ganz, bei ganz vielen Märchen haben wir eine Moral. Und was schätzt du, was hier die Moral ist?
Boah, das ist sehr schwierig zu sagen. Sehr schwierig.
Schon, oder? Also, so wirklich, keine Ahnung, geh nicht in fre mit fremden Leuten oder werd nicht von einer bösen Hexe gefressen.
Streue Steine und keine Blumen
Weiß
und Unkönig in den
ich nicht.
Weg
Oh ja,
des Lebens.
Steine. So weiß ich gar nicht, was, ob man da wirklich eine Moral rauslesen kann. Direkt. Das Einzige, wo ich mir sagen könnte, so ja, die Welt scheint vielleicht gar nicht so, wie sie ist.
Ja,
Und
ja.
es ist vielleicht das Einzige.
Vielleicht der Titel der Geschichte, des Märchens, ist ja die Zauberei im Herbst. Wenn man jetzt, wie, glaube ich, jeder Germaniker jemals immer den Herbst auf das Leben bezieht
Okay.
und das Ganze auf den Lebensabend bezieht, halt Herbst und dann Winter der Tod so. Und der Titel heißt ja die Zauberei im Herbste. Vielleicht wird da irgendwie angespielt auf Alzheimer oder sowas, weil das ist alles schon bekannt, keine Ahnung.
Oh,
Ganz wilde These.
interessant.
Ganz wilde These.
Alzheimer. Wurde es später entdeckt, also als richtige Krankheit diagnostiziert. Aber bekannt war das sicher schon vorher. Ich meine, man checkt ja,
Okay. Die sind ja damals alle auch nur 35 geworden, aber.
ja, also es ist natürlich selten. Die wurden dann schon ein bisschen älter. Aber wirklich, Alzheimer kommt dann auch tendenziell eher in späteren Jahren. So ab 60, 65 ist man dann wirklich seriös von Alzheimer betroffen. Und die sind dann nicht so alt. Aber
Aber es sollte schon, finde ich,
interessanter Gedanke. Aber ich
es sollte,
finde,
finde ich, ein
was nämlich
bisschen.
ganz passt bei dem
Ja,
Alzheimer,
okay.
er vergisst ja nicht Sachen.
Doch,
Er
er kennt seinen
wohnt.
Freund nicht wieder.
Ja, stimmt. Gut,
Er kennt seine geliebte
Menschen mit,
Frau nicht wieder. Also.
ja, Menschen mit Demenz haben auch schon Wahnvorstellungen, das ist auch schon richtig. Deswegen wird schon irgendwo passen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu, nicht so
Ja, auf jeden Fall.
moderne Interpretation von dem, was da passiert. Ich weiß nicht so ganz.
Was würdest du sagen, warum er den Titel gewählt hat?
Zauberei im Herbste.
Ja.
Weil es gut den Inhalt beschreibt, weil es ist eine Zauberei und es ist im Herbst. So, das ist das Einzige.
Er ist einfach so da gesessen. Jetzt brauche ich noch einen Titel für das Ding, ne?
Was passiert da drin? Es wird im Herbst gezaubert. Ganz, ganz, ganz
Ja, wie
interessant.
schicke ich denn die jetzt aus der Burg raus? Ach, die gehen auf die Jagd.
Ja.
Perfekt.
Ja, aber ich glaube, insgesamt kann man festhalten, also man muss ja auch sagen, es ist schon ein ziemlich trauriges Ende.
Ja.
Und bei Sandmann, sorry, Spoiler für jemanden, der es nicht gelesen hat, aber das ist ja auch was ganz schön Trauriges eigentlich, was da passiert. Und vielleicht, keine Ahnung, die einzige Sache, die man vielleicht so sagen kann, ist: Kinder, werdet nicht verrückt, weil das ist schlecht.
Wow.
Wow, richtig, richtig gute Tipps hier. Nee,
Ja,
keine
ich
Ahnung.
glaube, also so, weil ja auch ganz viele christlichen Sachen drin sind, lauft nicht dem
Aber es hilft ihm ja nichts.
Zauberer nach.
Er ist sehr fromm und es hilft ihm ja nichts.
Nee, ich meine so, diese Zauber ist ja so ein bisschen auch, ist ja auch immer mit so Liebe verbunden und so, lauft nicht dem Verlangen nach, vielleicht sowas in die Richtung.
Interessant. Oh, das ist nicht schlecht.
Also ganz zufrieden bin ich noch nicht. Gefällt mir die Alzheimer-Theorie besser.
Aber ja gut, vielleicht kommen wir da noch drauf. Aber ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Moral könnte es schon geben. Aber ich glaube, es ist eher so auf die Details bezogen und nicht so wirklich auf eine Gesamtaussage hinweg, oder?
Ja.
Auf jeden Fall kann man sagen, der Raimund hat auf jeden Fall ganz schön einen an der Waffe, aber man darf den auf jeden Fall nicht irgendwie, wie soll ich sagen, man soll trotzdem liebenswürdig zu dem sein, wie Ubaldo es ist.
Okay. Ja,
Ich
nee,
finde, das
Ubaldo
ist,
macht das schon gut. Ubaldo macht das schon gut.
ja, ich finde, das ist doch was, wo man aufhören kann, oder?
Naja, jetzt kommt erstmal noch die Abschlussfrage, ne?
Achso, Abschlussfrage. Ich dachte, das war es schon mit dem.
Da kommt die Abschlussfrage doch.
Okay, gut. Hit me.
Okay, pass auf. Du warst gerade auf der Jagd, ne?
Ja.
Und du bist im Wald und hast dich verlaufen. Und plötzlich triffst du einen Typ in einem Wams, in einem bunten, prächtigen Wams,
Ja.
der dich in deine Höhle einlädt.
Ja.
Was fragst du ihn als erstes? Oder was machst du generell so? Gehst du mit ihm in die Höhle oder nicht? So, das ist generell so was.
Interessant. Also, ich glaube, wenn ich an Ubaldos Stelle bin und ich habe ein Schwert dabei,
Oh.
will ich es vielleicht riskieren, aber wenn der mir einen ganz, ganz komischen Eindruck macht.
Aha.
Ich weiß nicht, da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu große Vorurteile von Einsiedlern in Wamsen, die in Höhlen wohnen. Weiß nicht so ganz.
Also ich würde spätestens, nachdem der nachts so ein Lied singt, würde ich einfach, würde ich das
Abhauen.
weitersuchen. Das wäre dann schon ein bisschen zu gruselig. Und ich muss auch wieder sagen, wieder hier, Theobaldo hat echt Eier, dass er das so ein Lied einfach sich denkt so wieder. Ja, ich gehe einfach
Ich
mal wieder schlafen.
schlaf. Ja, das ist komplett normal. Es ist überhaupt nichts passiert.
Der hat natürlich sofort gewusst, dass es ein alter Freund ist.
Ja, okay, gut. Soll ich noch eine Abschlussfrage stellen?
Hast du eine parat?
Ja, immer doch.
Hau raus.
Sagen wir mal, Ubaldo hätte es, oder der hatte es ja geträumt mit der Frau und so.
Ja.
Findest du, er hat sich richtig verhalten oder falsch
Oh.
verhalten, indem er, was er da in seinem Traum, sag ich mal, erlebt oder macht?
Puh.
Weil, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er sich wirklich verteidigt hat in Notwehr. Ist wahrscheinlich nicht so, aber sagen wir einfach mal. Und dann nimmt er einfach die Frau von dem, von der, die Frau von seinem Kumpel da. Ich
Ja.
meine, die Frau ist ja nicht wirklich zufrieden mit ihrem Ehemann. Zumindest kommt es ja, also ich meine, kommt er so rüber. Und dann schnappt er sich die einfach. Findest du das okay oder ist es eher so ein bisschen, dass es gar nicht geht? Ich meine, er
Schwierig.
bringt ihn auch noch um. Das ist auch noch mal was. Aber das lass jetzt einfach mal so außen vor.
Also ich glaube, er ist sich selber ziemlich bewusst, dass das, was er macht, eigentlich nicht richtig ist. Er, also schon dieser Satz, du bist mein auf Erden und in der Hölle, impliziert ja schon, dass er eigentlich weiß, dass er nicht richtig handelt. Und auch in seinem sehr christlichen Weltbild, denke ich,
Das passt da nicht rein.
es ist richtig. Es ist, was er
Aber
macht, ist
die
falsch eigentlich.
Frau hat ja irgendwie überhaupt keine moralischen Zweifel.
Aber
Irgendwie
es ist
so.
auch eine Traumfrau, ne?
Ja, klar, aber da könnte man irgendwie sagen, vielleicht ist es so der Teufel, der ihn sagt, ja, bring ihn um. Komm, mach, bring
Boah,
ihn um und so.
das ist heftig, das ist heftig. Naja. Ich würde mal sagen, es ist schwer zu beantworten. Was ich dir
Ist
sagen
schwer
kann,
zu
zum
beantworten.
Abschluss, was auf jeden Fall falsch war, dass er die Frauen heimlich beim Baden beobachtet
Das ist falsch. Ich glaube, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen.
na gut, du. Dann
Also dann.
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und wie geht es immer mit, wie hört es immer bei Märchen auf? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann reden sie noch weiter oder so?
Dann leben sie noch heute.
Nee, dann reden sie noch weiter.
Wenn wir es nicht auflegen, dann gehen wir noch weiter, Philipp.
Okay. Also,
Ciao.
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.